Mein Name ist Sandra Gutsche von Aufwind. Heute ist der 3.1.2022. Ich wünsche uns allen ein gesundes neues Jahr. Heute spreche ich mit Herrn Pochey, Zen-Meister und Leiter des Benediktushofes in Holzkirchen bei Würzburg. Unser Thema ist die Einsicht in die Einheit. Von dieser Einsicht in die Einheit sprach Herr Pochey in unserer letzten Denkwerkstatt, die im Juni 2021 stattfand. Heute möchten wir uns Zeit nehmen, über diesen Begriff nachzudenken. Doch zunächst möchte ich Herrn Pochey die Möglichkeit geben, sich kurz selbst vorzustellen.
Guten Tag, mein Name ist Alexander Pochey und vielen Dank für die Einladung heute. Und zu meiner Person. Ich bin studierter Theologe mit Schwerpunkt Religionswissenschaft. Ich habe auch Jura studiert, arbeitete nachher in verschiedenen Unternehmen. Zunächst einmal auch in der Personalberatung, war auch Geschäftsführer einer psychosomatischen Klinikgruppe hier in Deutschland, war auch selbstständig in Spanien und bin seit circa 15 Jahren hier auf dem Benediktushof und Mitglied der spirituellen Leitung des Benediktushofes und auch Mitglied in der Leitung der Zen-Linie Leere Wolke. Ich bin geschieden und Vater von zwei Töchtern. So, das ist so kurz ein bisschen zu meiner Person, was die Äußerlichkeiten angeht.
Wie sind Sie denn zum Zen-Buddhismus gekommen?
Ja, das war ein bisschen so eine, auf der einen Seite Konsequenz, aber auch so eine kleine Verzweiflung. Mich interessierte der Osten in der Jugendzeit nicht sehr besonders. Aber ich war sehr beschäftigt mit der Sinnfrage des Lebens. Und als junger Mensch, also im Gymnasium, habe ich mich sehr stark damit dem gefolgt und verbrachte auch viel Zeit in verschiedenen Klöstern in Europa, also auch sehr kontemplativen Klöstern, und suchte eben die Frage nach dem Sinn. Führte Gespräche, machte Gebetswochen mit und so weiter und verbrachte fast viele meiner Ferien da. Natürlich dazu Lektüre und Ähnliches mehr. Und ich stieß dann irgendwann mal auf Meister Eckhart. Und das war für mich eine große Offenbarung, die Predigten von Meister Eckhart. Und deren Vertiefung und Sinn suchte ich dann im Studium auch der Theologie und der Religionswissenschaft, fand dann aber, abgesehen von Meister Eckhart, nichts mehr Vergleichbares. Und per Zufall fiel mir dann ein Buch über Zen in die Hände und ich begann, und das war die zweite sehr große positive, wenn man so will, Überraschung und eine Art von Bestätigung, so wie Meister Eckhart in mir das Gefühl hervorrief, so das ist es, so war beim Zen ähnlich, das ist es. Und dann begann ich mit der Übung des Zen, also da war ich ja so vor gut 30 Jahren. Ja, und bin dabei geblieben.
Es gibt sicherlich noch andere Strömungen im Buddhismus. Können Sie uns da kurz was dazu sagen, wie sich der Zen unterscheidet von anderen Strömungen?
Nun, es gibt eine ganze Reihe von Strömungen. Besser gesagt, man kann gar nicht sagen, man kann nicht den Buddhismus benennen, weil es den Buddhismus nicht gibt. Es gibt nun unterschiedlichste Richtungen und Schulen, die zum Teil nicht nur unterschiedlich sind, sondern sich auch widersprechen. Und das ist sehr wichtig. Das ist ähnlich wie nicht das Christentum existent ist, sondern es gibt Dutzende von Kirchen, Religionsgemeinschaften innerhalb des sogenannten Christentums, die alle das Wort oder den Namen Christentum für sich zumindest beanspruchen bzw. gebrauchen. Aber zurück zum Buddhismus. Das sogenannte Zen entsteht erstmal in China als Chan. Und bezieht sich auf bestimmte buddhistische Schulen, also bestimmte Mahayana-Schulen, vor allem um Nagarjuna herum und bestimmte damit verbundene Sutren. Also es ist eine sehr kleine Linie oder eine sehr kleine Tradition, die für sich allerdings so beansprucht, dass sie nicht an Buddha glauben, sondern Buddha werden wollen, also nämlich die gleiche Erfahrung machen möchten und die Menschen diese Erfahrung führen wollen, um das einzusehen, was dem historischen Shakyamuni passierte. Darüber hinaus gibt es natürlich große Strömungen, also nehmen wir mal das, was man unter Theravada-Buddhismus nennt, das ist der sogenannte frühe Buddhismus, aber früh ist auch mit Einführungszeichen zu versehen, also das sind bestimmte buddhistische Richtungen. Ich sage bestimmte, weil es keine Organisation gibt, die das alles verwalten würde, sondern es gab Konzilien, es gab einzelne Lehrer und es gab keine verwaltende Organisation oder eine, die Aufsicht da hat, so dass sich vieles unterschiedlich entwickelt. Also die Theravadins haben einen etwas unterschiedlichen Weg, nämlich nicht einer unmittelbaren Einsicht, sondern eines Stufenweges. Dann haben wir natürlich für uns im Westen sehr bekannt den tibetischen Buddhismus. Der entsteht allerdings erst gut 1200 Jahre nach dem Tod des historischen Buddha, in dem bestimmte Mahayana-Traditionen des Buddhismus das Tibet erreichen und sich dort auseinandersetzen und auch vermischen mit den schamanischen Traditionen Tibets. Daraus entsteht ab dem 6., 7. Jahrhundert nach Christus die tibetischen oder die tibetischen Schulen, die sind auch in sich sehr unterschiedlich und zum Teil auch verfeindet. Also wie gesagt, also da haben wir eine sehr, 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 sehr bunte Fülle an verschiedensten Richtungen, mit denen sich die Lehre Buddhas in diversen Ländern, mit diversen Philosophien dieser Länder und Kulturen auseinandersetzt und neue Richtungen daraus entstehen.
Also jede Strömung hat dann, so wie ich das verstanden habe, immer ihren eigenen Meister oder Lehrer?
Nein, es ist nicht nur eine, sondern man muss es so vorstellen, die Lehre Buddhas oder Buddha selber war Hindu, also es entsteht in Indien. Und Indien ist wiederum auch kein Land einer homogenen religiösen Weltanschauung. Der Hinduismus ist eher so eine westliche Betrachtungsweise, in der man versucht, in der unendlichen Vielfalt religiöser Erscheinungen auf dem Kontinent Indiens irgendwie Einheit zu gebieten. Aber den Hinduismus an sich gibt es nicht. Es gibt verschiedenste Lehrer oder Personen, die auftreten, predigen und die Leute folgen denen oder eben auch nicht. Aber es gibt auch dort kaum übergreifende Institutionen. Der Hinduismus ist keine klassische Offenbarungsreligion wie Judentum, Christentum, Islam, wo es einen Gott gibt und der zu uns was sagt, sondern es sind zum Teil auch Weisheitslehren oder Erfahrungsreligionen, so dass der jeweilige Lehrer oder die Person, die als solche auftritt, meistens gemäß seiner Lehre lebt und deswegen auch Anhängerinnen und Anhänger anzieht. Aber wenn in einer Ecke der Stadt der historische Buddha von mir aus gepredigt hat, hat ein paar Straßen weiter ein anderer gepredigt und so weiter und so fort und immer so. Das war die Art und Weise, wie vieles stattgefunden hat. Also es ist nicht gleich zu vergleichen mit dem, wie wir das erleben.
Und wer war denn Ihr Meister?
Mein Lehrer war und Meister war Vidigis Jäger, zumindest entscheidend, dessen Nachfolger ich dann auch geworden bin. Und auch das ist, wie gesagt, nicht institutionell. Das heißt, eine Person, dieser Titel Lehrer oder Meister, hat hier keine Institutionalisierung, sondern eine Person macht eine Einsicht, Erfahrung und lehrt sie vor, also lehrt den Weg, um sie selber zu erreichen. Und wenn Personen das erreichen und noch ein paar andere Umstände dann passen, dann kann die Person es bitten, dass man es fortsetzt und weitergibt. Und das war's dann. Also es geschieht von Person zu Person. Es gibt keine Institution, die das bestätigt und auch keine Ausbildung. Also jetzt keine formelle Ausbildung.
Genau, also gibt es auch keine festen Regeln jetzt,
Nein.
Wie man dahin kommt.
Nein, es gibt keine festen Regeln. Es ist eher eine Beziehungsdynamik und das selbstständige Erlangen einer Einsicht.
Oh, das ist interessant, das wusste ich so auch noch nicht. Ja. Im Buddhismus gibt es ja auch stillschweigende Prämissen, die sich von der westlichen, christlich geprägten Welt unterscheiden. Um die östliche Denkweise besser zu verstehen, lohnt es sich, die Betrachtung dieser Unterschiede vorzunehmen. In unserem Kulturkreis möchten wir uns selbst erkennen. Unser Selbst steht im Mittelpunkt und es kann die Welt nach seinen eigenen Vorstellungen gestalten. Wie ist denn das Selbst im Buddhismus zu verstehen?
Oh, das ist sehr, ich sage es mal, auf der einen Seite sehr einfach und auf der anderen Seite sehr komplex, weil das die Schlüsselfrage schlechthin ist. Das sogenannte Selbst, das gab es in Indien und hat den Namen Atman. Und das ist einer der Schlüsselbegriffe und Schlüsselverständnisse der hinduistischen Religionsannäherung. Also es gibt in uns ein Selbst und dieses Selbst ist göttlichen Ursprungs, es ist wie auch immer, verschmutzt durch karmische Sachen, und man kann es reinigen und durch viele Wiedergeburten so weit bringen, dass man die Einheit mit dem göttlichen Prinzip Brahman erlangt. Das ist bis heute das, ich sage es mal sehr, sehr, sehr verkürzt gesagt, das indische Denken. Gegen dieses indische Denken hat sich der historische Buddha gewandt. Seiner Einsicht nach, seiner Erfahrung nach, gibt es kein Selbst. Das ist sehr wichtig. Und zwar nicht, dass man nicht sprechen könnte von einem Ich, nur ist es nie substanziell, sondern ganz flüchtig, von Augenblick zu Augenblick entstehend. Nämlich, es gibt laut dem historischen Buddha, und das ist seine grundsätzliche Einsicht in die Wirklichkeit, es gibt nichts, was beständig wäre, aus sich heraus existieren würde, getrennt oder eine Substanz hätte. Es gibt nur Wechselbeziehungen, aus denen heraus erscheint Augenblick für Augenblick die ganze Wirklichkeit, auch das, was wir Ich nennen. Und deswegen gibt es im sogenannten orthodoxen Buddhismus und dann auch in der Praxis des Zen keinerlei Erlangung von irgendeinem Einsicht, das bin ich und dann mache ich da irgendwas. Sondern die ganze, wenn man so will, Befreiung vom Leiden besteht ja gerade darin, dass es nichts Fixes gibt.
Genau. Ganz spannend fand ich ja auch dieses Zitat: gerade dadurch, dass der Mensch sich als abgeschlossenes Subjekt deutet, lebt er immer in Abspaltung, in Isolation zu seiner Umwelt.
Ja, und zwar deswegen, indem wir uns als selbstständig glauben, glauben wir uns als getrennt von. Und damit ist die Umwelt um uns herum, aber von uns getrennt. Und wir glauben uns, unabhängig von ihr zumindest zu existieren oder etwas sein zu können. Wir können mit ihr zusammenarbeiten, aber wir sind doch etwas an sich. So ist verbreitet, sage ich jetzt mal, im Mainstream unser Selbstverständnis. Immer noch.
Genau. Ja, ich denke, das hat auch was damit zu tun, dass wenn wir uns jetzt einen Raum vorstellen und in dem Raum sind mehrere Dinge, eins von ihnen wird immer größer und immer größer, dass wir oft die Vorstellung haben, dass das immer größer werdende Ding die anderen verdrängt. Aber das muss ja nicht so sein. Also wie wird denn das in dem östlichen Denken verstanden? Oder was gibt es da noch für Möglichkeiten?
Naja, gesetzt den Fall, wir schauen auf die Wirklichkeit nicht kausal, also etwas bewirkt etwas oder nimmt etwas weg, sondern konditional. Also es bedingt sich alles miteinander. Mhm. Das bedeutet, stellen Sie sich mal vor, wenn es jetzt gerade im Winter Schnee gibt. Und wenn wir sagen, okay, das ist Schnee an sich, dann irren wir uns, weil der Schnee an sich nicht existiert, ohne dass es entsprechende Temperatur und sonst was gäbe. Andere Temperatur haben sie nicht, Schnee, sondern Wasser oder Wasserdampf oder gar nichts. Das heißt, es gibt kein Ding ohne Umstände, ohne Kontext. Hm. Jetzt kommt's. Würden wir in diesem Kontext uns, also wenn wir das Ich bin doch etwas mit dem Schnee vergleichen, dann wäre das ungefähr so, als würde ich darauf bestehen, dass ich immer als Schnee da bin. Und dann brauche ich ständig eine bestimmte Temperatur, sonst gibt es mich nicht. Verstehen Sie das? Ich zwinge die Umwelt dazu, sich ganz bestimmt zu verhalten, damit ich so bin, wie ich glaube, sein zu müssen oder zu wollen.
Ja, im östlichen Kulturraum hat man ja auch eine ganz andere Wahrnehmung, also viel ganzheitlicher. Wir konzentrieren uns meistens, habe ich gelesen, immer mehr auf größere Ereignisse oder Dinge, die präsent sind. Und das ist halt eben eine ganz andere Wahrnehmung.
Damit Sie uns nüchtern ein bisschen betrachten. Viele von uns waren natürlich in dem sogenannten Osten, und die westliche Kultur auch ist so verführerisch, dass man schon sagen kann, es gibt kein östliches Land mittlerweile, das, sag ich mal, kollektiv es geschafft hätte, eine wirkliche Alternative zu dem darzubieten, wie wir leben. Mhm. Ganz im Gegenteil. Also von daher leider muss man sagen, dass auch diese Einsichten, also ich sage jetzt mal sehr provokativ, wenn viele Menschen im Westen, also im europäischen Westen oder von mir aus noch die beiden Amerikas dazu behaupten, der Kern der christlichen Lehre sei die Nächstenliebe, dann sind wir sowas von daneben im Verhalten mit zwei Jahrtausenden, dass kein Mensch auf die Idee käme, wenn man uns beobachten würde, dass der Kern unserer Lehre die Nächstenliebe ist.
Gibt es ja aber doch in unserer Welt, wie sie jetzt aktuell Deutschland strukturiert ist und in der Welt, die Sie vielleicht leben, aufgrund Ihrer Praxis als Zen-Meister, ganz grundlegende Unterschiede. Wie schaffen Sie es dann, diese beiden Welten zusammenzubringen?
Ich glaube nicht, dass das ein Unterschied ist. Es ist einfach nur Betrachtungsweise. Es ist, ich sage es mal konkret und im Alltag viel leichter davon zu leben, wenn man wirklich weiß, dass wir anders gestrickt sind, als wir erzogen worden sind. Denn die Erziehung zu einem fixen Individuum ist eine unendliche Bürde und Last. Das jeweilige Individuum muss sich ständig entgegen seiner Flüchtigkeit als substanziell und toll und wie auch immer beweisen. Wir müssen, deswegen haben wir ständig, ist das Wort in Deutschen auch sehr schön, die Selbstbehauptung. Sie müssen sich ständig selbst behaupten. Sie müssen, und das führt unweigerlich zu ständigen Vergleichen, Wettbewerb, Kampf, Verzweiflung, Selbstzweifel, ständiges Arbeiten und sonst was im Sinne von, ich muss doch, ich bin doch, und wenn ich nicht das, dann wer bin ich dann und so weiter und so fort. Es dreht sich alles um dieses Ich bin, ich muss doch sein. Deswegen ist, wenn man das ein bisschen eingesehen hat, das befreit einen erstens mal von sich selbst. Und das ist schon verdammt viel. Und Sie können dann an dem Leben teilnehmen. Und verstehen Sie, Sie sitzen so wie andere Leute am Monopoly-Spiel, nur Sie spielen und nehmen das nicht so ernst, als wenn Sie die Straße kaufen oder nicht kaufen, dass Ihr Leben den Berg runtergeht.
Sind wir denn dann auch schon bei der Einsicht in die Einheit, wenn wir diesen Zustand erreicht haben?
Ja, ich würde sagen, nicht so sehr Einheit wie nicht zwei. Einheit wäre wieder so, das ist so wieder so ein bisschen westliches Wunschdenken, da ist wieder, wir sind alle eins oder sowas. Wir sind nicht zwei, aber wer wir wirklich sind, können wir nicht sagen, weil das zu komplex ist. Einheit verleitet zu einer romantischen Vorstellung.
Ja.
Und es ist zumindest klüger zu sagen, es ist nichts Getrenntes und nichts an sich. Aber wie es wirklich ist, übersteigt alle möglichen Vorstellungen, die wir bereits haben, egal ob sie religiöse, spirituelle oder wissenschaftliche Art sind. Das ist viel zu, das Leben ist zu komplex und zu groß, als dass wir ohne weiteres behaupten können, wir wüssten es, das ist Einheit oder sowas. Der Konzept der Einheit ist, sage ich jetzt mal, noch zu platt gemessen an der Größe dessen, um was es sich im Leben handelt.
Okay, ich glaube, das antwortet jetzt schon so ein bisschen meine zweite Frage, weil ich eigentlich wissen wollte, ob wenn man diesen Zugang zu der Wirklichkeit denn dann durch Meditation und Bewusstseinstraining so ein bisschen trainiert hat, ob das dann ein Zustand ist, den man wirklich erreichen kann, oder ob das dann eher sowas ist wie ein Ideal?
Es ist weder Zustand noch Ideal. Es ist einfach eine Einsicht.
Ja.
Sie machen eine Erfahrung, aber sie verbleiben nicht in irgendeinem Zustand, weil der dann selber widersprüchlich wäre zu seinem Inhalt, weil es nichts gibt, was an sich existiert, also auch kein Zustand. Sie sind nie in einem fixen Zustand, verstehen Sie, weil es keinen fixen gibt. Unser Denken verleitet und meint so, na gut, da gibt es was Fixes oder so etwas, weil wir uns das denken können. Aber so nicht.
Ja, also durch Meditation kann ich aber
durch Meditation
drehen, also mein Gehirn
Einsicht gewinnen. Sie haben Erlebnisse, die Sie vielleicht ein bisschen lernen einzuordnen. Aber Sie sind jetzt nicht irgendwie, weil das, Sie sind nicht in einem anderen Zustand, sondern Sie sehen, in welchem Zustand Sie jetzt sind.
Ich stelle mir das natürlich immer wie einen anderen Zustand vor.
Sie sind nicht in einem anderen, sondern Sie nehmen den jetzigen präziser wahr.
Ja. Das ist ein schönes Bild, das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe mich trotzdem gefragt, wie regelmäßig sollten wir denn meditieren oder so Bewusstseinstraining machen, um diese Wirklichkeit eben besser wahrnehmen zu können?
Wissen Sie, das hat die sogenannte Meditation, also das ist, da gibt es wiederum irrsinnige, schlechte Vorstellungen. Es gibt nicht die Meditation. Das Wort Meditation kommt erstens aus dem christlichen Kontext und wurde jetzt verbreitet und wird verwendet für hunderte von Übungen in unterschiedlichsten Weltanschauungen. Das Wort Meditation ist ungefähr so genau wie das Wort Flüssigkeit. Verstehen Sie, das sagt erstmal kaum was, weil es hunderte verschiedene Flüssigkeiten gibt. So, und jetzt, wenn wir Zen oder Sasen üben wollen, dann ist das eine Haltung gesteigerter Präsenz, wenn man so will, volle Wachheit. Aber man kann diese Haltung oder diese Einsicht auch ohne Meditation, also dass man jetzt rumsitzt, erfahren. Also es gibt ja genügend Beispiele dafür, dass jemand einsieht, wie es ist, also wenn man so schön sagt, erwacht, ohne dass er jemals irgendeine äußere Form von Praxis gemacht hat. Das muss nicht sein. Es erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass man es einsieht, aber es ist nicht der einzige Weg dahin.
Das ist gleich eine gute Überleitung für meine nächste Frage, weil es gibt eben so viele Wege, es gibt so viele Angebote, gerade auch im Internet, Bücher, wie auch immer, es ist ja ein richtiger Trend. Ich merke dann, dass ich da eigentlich, glaube ich, ein bisschen überfordert bin. Ich suche mir immer was Schönes raus. Ja, ich suche mir was Schönes raus und dann mache ich das und lese dieses Buch, mache ein paar Meditationen ein paar Wochen lang und dann gucke ich schon wieder das Nächste, was es da noch Neues, Tolles gibt. Ja. Und so komme ich gar nicht richtig zur Ruhe. Also wie soll man sich denn da irgendwie finden, diese Informationen?
Naja, das ist nicht einfach und das ist ja auch richtig, weil es eben so viele gibt und die sind unterschiedlich. Deswegen würde ich mal an alle Personen, die sich interessieren, erstens müssen die sich selber fragen, was wollen sie? Wollen Sie sich besser fühlen oder wollen Sie eine Erkenntnis haben, wer Sie wirklich sind? Das sind zwei Paar Schuhe. Und dann muss man immer noch gucken, auf welchem Wege kann ich welche Erfahrung am besten oder welche Einsicht gewinnen? Und dann ist es immer noch insofern schwer, weil viele unterschiedliche Weltanschauungen irgendwas versprechen. Zen inklusive. Deswegen lohnt sich meiner Meinung nach nicht darauf zu gucken, was die versprechen, sondern welche Voraussetzungen oder wie das Ich gedacht wird in diesen Weltanschauungen, für die dieses Erleben oder diese Erlösung gedacht wird. Denn das Ich-Konzept kann leichter überprüft werden als das, was versprochen wird, auch noch im Jenseits häufig. Das können wir nicht überprüfen. Aber wir können überprüfen, für wen. Deswegen ist es ganz interessant, welches Ich-Konzept dahinter steckt. Und da werden Sie sich wundern, weil jede dieser Weltanschauungen hat ein ganz bestimmtes Ich-Konzept, für das jeweilige Angebot dann auch passt. Und diese Ich-Konzepte unterscheiden sich diametralst voneinander. Verstehen Sie, das sind ganz andere Ich-Konzepte. Deswegen, wenn man das nicht beachtet, kann man von mir aus sich doof und dusselig meditieren in verschiedenen Formen. Es kommt nichts dabei raus, abgesehen von ein paar durch Suggestionen hervorgebrachte Gefühle, weil viele der Voraussetzungen zum Teil mit Riesenfragezeichen zu versehen sind. Zumindest, wenn man sie kritisch betrachtet. Und von daher, die Frage ist nicht, ich möchte meditieren. Das ist nicht so. Sondern die Frage ist, was möchte ich wirklich und welche Form der Meditation passend dazu ist, oder zumindest erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ich das, was mein Bedürfnis ist, von mir aus in eine Erfüllung bringen kann. So müsste der Weg sein. Verstehen Sie, das Wort Meditation ist heutzutage so dramatisch dargestellt, so im Sinne, dass in allen Zeitschriften, da hockt irgendjemand in so halb lächelnder Position im siebten Himmel und so weiter und so fort. Während die Praxis, wenn sie ein bisschen mehr mit sich zu tun haben, dramatisch anders ist. Kaum jemand hält es mit sich aus alleine. Das ist nicht Wolke 7, sondern knallharte Selbstkonfrontation. Und dann müsste man eben gucken, in welchem Kontext und was dabei rauskommen soll. Und deswegen würde ich vielen empfehlen, erstmal in sich zu gehen und zu gucken, was will ich denn wirklich? Und dann sehr kritisch die Angebote überprüfen. Und zwar, wie gesagt, wie meinen Sie, ist das Ich gestrickt? Wer bin ich denn schon? Was denken die? Und ob das kritisch betrachtet unseren heutigen Erfahrungen standhält? Das wäre die Grundvoraussetzung für mich, damit es seriös zugeht.
Aber was das Ich ist, ist ja sicherlich auch bei jedem Menschen ganz unterschiedlich. Also
nein, das stimmt nicht. Wir können uns unterschiedliche Sachen denken.
Ja.
Ob das so unterschiedlich ist, ja, das glaube ich nicht.
Ja gut, also wir denken unterschiedlich darüber. Das meinte ich eigentlich. Wir identifizieren uns ja mit unseren Gedanken.
Das schon, aber wir identifizieren uns mit unseren Gedanken. Schauen Sie mal nur diesen Satz alleine. Wir oder ich identifiziere mich mit meinen Gedanken. Das Subjekt dieses Satzes ist ich. Das heißt, wenn ich mich mit ihnen identifiziere, dann stimmt der Satz insofern nicht, weil das Ich schon vorher da ist. Verstehen Sie das? Ich tut ja schon das. So, deswegen stimmt der Satz ja nicht, weil es erklärt das Ich nicht, weil das Ich schon vorher da ist. Es muss ein Ich geben, das sich mit den Gedanken identifiziert. Aber wer ist dieses Ich? Und das ist ganz interessant, denn im orthodoxen Buddhismus gibt es darauf sehr gute Antworten und sehr gute Analysen. Und dann muss man gucken in anderen Traditionen, was nicht, was ich tun soll, sondern wer bin ich denn wirklich? Wer ist dieses Ich, das da meditieren will? Und nicht, was bekomme ich durch die Meditation?
Ja, wie wäre das im Zen-Buddhismus? Bitte? Wie wäre das dann im Zen-Buddhismus, die Antwort auf die Frage, was das Ich ist?
Das Ich ist das jeweilige momentane Ergebnis des Zusammenspiels von verschiedensten anderen Umständen, zum Beispiel Empfinden, Wahrnehmen, Wollen und so weiter und so fort. Es ist ein komplexes Ergebnis, wir würden heutzutage sagen, von mir aus körperlich, psychische, neuronale Geschichten. Oder noch ganz platt gesagt, das Ich ist das Ergebnis des Denkens beziehungsweise der Fähigkeit des Denkens, sich mit sich selber zu identifizieren. Also es gibt zunächst einmal das Denken, dann das Ich. Nicht erst das Ich, dann das Denken. Auch entwicklungspsychologisch. Sie können nicht sagen, das Kleinkind oder mein Peterchen lernt denken. Da ist kein Peterchen. Das Peterchen ist in ihrem Kopf, nicht beim Baby. Das Baby weiß nicht, wer es ist. Das Baby lernt erst sprechen, dann denken und dann es mit 2, 3 Jahren kann es durch Selbstreflexion das auf sich beziehen und nennt diesen Vorgang Ich. In der interkulturellen Auseinandersetzung, dass er sich dabei mit dem Körper identifizieren muss und bestimmten Haltungen und so weiter und so fort. In anderen Kulturen und sonst was wäre das was anderes. Und deswegen sage ich, das ist nicht fix. Und wir müssen sehr, sehr, sehr wach sein und sehr präzise sein, was wir in vielen Traditionen beziehungsweise auch Vorgehensweisen und Meinungen, die wir da haben, einfach nicht tun, weil wir so schnell und so oberflächlich sind, dass es einfach schon wehtut.
Zum Schluss möchte ich ganz kurz nochmal auf die Solidarität hinaus, weil gesellschaftlich wird ja jetzt auch der Ruf nach Solidarität immer lauter. Auch wir bei Aufwind haben uns gefragt, inwieweit Solidarität geeignet ist, um die Krisen unserer Zeit zu überwinden. Wie leben Sie im Benediktushof Solidarität?
Ich weiß nicht, ob das für mich nicht zu hoch gegriffen ist. Wir leben gemäß unserem, sag ich jetzt einmal, unserem Bewusstseinsstand und wir leben das, was wir können. Aber ich glaube nicht, dass wir was Besonderes tun. Ich sehe es nicht. Wir leben, verstehen Sie, auch ich lebe innerhalb nicht nur meiner Tätigkeit, sondern auch innerhalb privat, innerhalb meiner Familie oder im Freundeskreis, so wie ich gerade vom Bewusstsein bin. Aber ich will nicht sagen, ich kann nicht behaupten, dass ich besonders bin. Und dass ich mir etwas ganz Besonderes gut tue. Und ich kann auch noch nicht mal behaupten, dass ich gefeit wäre, bestimmte Sachen nicht zu tun. Unter bestimmten Umständen weiß ich nicht, zu was ich in der Lage wäre.
Ja. Ist das richtig? Bloß manchmal gibt es solche Strukturen ja in Klöstern auch, wo Solidarität eine gewissen Stellenwert hat, wenn man bestimmte Sachen teilt.
Die sind nicht bekannt. Ja. Ich wüsste keine Struktur, die Solidarität lebt, weil wenn es eine strukturelle gibt, dann ist es ein Machtverhältnis. Also sprich eine Regel oder ein Zwang. Und Regeln und Zwänge oder Einladungen und Gesetze und Gebote zu irgendwelchen Nächstenliebe und dies und jenen haben wir seit 3000 Jahren. Ist ja nichts Neues.
Okay.
Das ist ja überhaupt nichts Neues. Wir brauchen keine neuen Regeln, weil wir schon genug welche haben. Und wir brauchen keine neuen Tipps, weil schon zig Leute sagten, das wäre toll, wenn es so wäre. Und dann gab es zig Leute, die verschiedenste, schauen Sie sich doch mal die Klöster an, in der Kulturgeschichte von mir aus Europas oder auch des Ostens. Also es gibt, wie in jedem anderen Institut, haben Sie ein paar Leute, die sind nett und haben Sie ein paar Leute, die sind weniger und Mord und Totschlag gehört dazu und reich und arm und Hierarchien und Wettbewerb und Neid und alles Mögliche. Das ist nichts anderes. Also es ist genauso im richtigen Leben, will ich damit sagen. Dass die von morgens bis abends irgendwelche Regeln rezitieren, heißt noch lange nicht, dass das klappt.
Nee, ich denke deswegen, ja, dass es wichtig ist, so eine Art Selbstreflexion regelmäßig zu betreiben und sich zu gucken, okay, was mache ich hier eigentlich und warum mache ich das hier eigentlich und führt das überhaupt dahin, wo ich hin will?
Nun ja, das kann okay auch tun. Ich meine, wir haben ja Supervision und dies und jenes, aber trotzdem, wir bleiben Menschen. Und dafür haben wir komischerweise immer noch kein größeres Verständnis, sondern wir versuchen zu meinen, wir wüssten, wo es lang geht. Und dann versuchen wir, irgendwelche Sollvorstellungen als Istvorstellungen zu implantieren und tun so, als würden wir es sein. Im Ergebnis ist, wie es ist. Wir verdrängen vieles, was das Ganze noch schlimmer macht. Ja. Wir lernen nicht, mit Wut umzugehen direkt. Wir lernen nicht, mit Trauer umzugehen. Verstehen Sie? Und vor allem, viele von uns haben nicht die Einsicht, sondern sie sind fest davon überzeugt, dass sie getrennte Ich sind. Und es steht ihnen zu und die müssen. Und das ist immer noch der Kern der ganzen Sache. Verstehen Sie, Sie können keine, solange unsere Gesellschaft sich weiterhin auf Ichs aufbaut, im herkömmlichen Verständnis des Wortes, wird es genau die Probleme geben, die wir die ganze Zeit haben.
Ja.
Verstehen Sie, wenn ich mich als getrennt empfinde, dann kann ich ständig, ja, und wir brauchen mehr von Solidarität und mehr Miteinander und so weiter. Wenn ich aber einsehe, dass ich überhaupt nicht getrennt bin, dann stellt sich ja nicht die Frage des Miteinanders, weil es nur Miteinander gibt.
Dann ist die Frage ja obsolet.
Ja, wir haben nur ein gewisses Durcheinander, beziehungsweise unsere Probleme ergeben sich, dass bestimmte Leute das selber und für sich machen oder Gruppierungen.
Ja.
Ja. Eben weil sie meinen, sie wären getrennt und sie hätten das Recht oder es steht ihnen zu oder sie haben freien Willen oder sonst irgendetwas.
Das finde ich ist ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich für das Gespräch.
Ja, gerne.
Und wünsche Ihnen noch eine schöne Zeit.
Tschüss. Danke schön. Ihnen auch. Ciao.